Deutschlandfunk, der Tag.
Die extreme Rechte wählen in Frankreich den Rassemblement National. Ja, warum denn nicht, sagt Daniel, ein Rentner.
Pourquoi pas? On n'a pas peur du Rassemblement National. Moi, personnellement, je ne considère pas que le Rassemblement National soit un parti extrémiste. Aujourd'hui, on pourrait dire que le Rassemblement National, c'est la nouvelle droite populaire.
Also er habe keine Angst vor dem RN, sagt Daniel. Für ihn sei das keine extremistische Partei, sondern die neue populäre Rechte. Und überhaupt, man müsse aufhören zu sagen, das seien Faschisten. Die Franzosen sind nicht faschistisch. Das meint Daniel. Kommenden Sonntag ist Wahltag in Frankreich. Folge eines politischen Erdbebens bei der Europawahl Anfang Juni. Da war der extrem rechte Rassemblement National so erfolgreich, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kurzerhand die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen hat. Und jetzt tobt der Wahlkampf und mittendrin war unsere Korrespondentin Christiane Kess jenseits von Paris mit dem Mikro unterwegs und davon erzählt sie uns gleich. Und mit Klaus Remme in Brüssel werfen wir einen Blick auf das neue Führungspersonal in Brüssel. Zwei Frauen jetzt an der Spitze, dazu eine, die gerne mehr mitreden würde und zwei Regierungschefs, die mit Verlaub an gurrende Tauben erinnern. Die O-Töne dazu gibt's gleich von Klaus. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, moin und herzlich willkommen. Also eigentlich hält Jean, ein Immobilienmakler, die extrem Rechte in Frankreich für eine Katastrophe. Zur Not aber würde er sie eben doch wählen.
Si au deuxième tour j'ai le choix entre Rassemblement National et le communiste Notin, malheureusement j'ai pas le choix, je sais pour qui je vais voter.
Ja, also wenn sich Jean in der Stichwahl zwischen dem Rassemblement National und dem kommunistischen Kandidaten des linken Wahlbündnisses entscheiden müsse, dann hätte er leider keine Wahl. Dann würde er natürlich, sagt Jean, für den RN-Kandidaten stimmen. Das ist eine von vielen Meinungen, die Christiane Kess in dieser Woche eingefangen hat, vor der ersten Runde der Wahlen zur französischen Nationalversammlung am kommenden Sonntag. Die Stichwahl folgt dann eine Woche später. Frankreichs politische Landschaft hat sich mittlerweile in drei Blöcken sortiert. Da ist das Mittellager von Präsident Macron, dann ein Bündnis linker Parteien und die extrem Rechten. Und Christiane Kess war dort unterwegs, wo besonders viele den Rassemblement National, kurz RN, gewählt haben bei der Europawahl. Christiane, wo genau hat es dich hin verschlagen?
Ich war erst in Montargis, das ist 130 Kilometer südlich von Paris, 15.000 Einwohner, also eine recht kleine Stadt. Eine Stadt, die von den Unruhen im vergangenen Sommer besonders schlimm betroffen war. Man erinnert sich vielleicht, das war ja damals so, dass nachdem in einem Pariser Vorort ein 17-Jähriger von Polizisten bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, dass es Unruhen im ganzen Land gab. Und in Montargis sind die bis heute sichtbar. Es sind dort auch Geschäfte geplündert worden. Eine Apotheke ist ganz abgebrannt. Das sieht man bis heute. Diese Apotheke ist nicht wieder aufgebaut worden. Da steht ein großes Holzgerüst, das das angrenzende Haus stützt, da wo diese Lücke entstanden ist. Und ich bin dann direkt in dieses erste Geschäft rein und das ist ein Optiker, der ausgerechnet an dem Tag, als ich dort war, wieder eröffnet hat. Das heißt, er konnte wirklich über ein Jahr lang nicht arbeiten, bis alles geregelt war, bis sein Geschäft wieder aufgebaut war, alles mit der Versicherung geklärt war. Und ich habe mit mehreren Geschäftsinhabern gesprochen und da habe ich gemerkt, dass diesen Männern und Frauen der Schreck von diesen Unruhen letzten Sommer noch stark in den Gliedern steckt. Nicht nur innen, alle sprechen darüber. Das hat die Stadt wirklich geprägt und ein großes Gefühl der Unsicherheit hinterlassen. Und der zweite Ort war ein ganz kleines, verschlafenes Dorf. Martisé heißt es, knapp 300 Kilometer südlich von Paris, gut 900 Einwohner. Und dort ist bei der Europawahl der RN auf fast 40% der Stimmen gekommen. Also nochmal erheblich mehr als das nationale Niveau, was ja bei etwas über 30% lag.
Jetzt bleibe ich mal kurz bei dem Optiker, von dem du gerade erzählt hast. Da höre ich also raus, die Angst ist groß in diesem Ort, wo diese Übergriffe waren letztes Jahr. Und der Aufbau der Geschäfte, die letztes Jahr beschädigt wurden, der dauert auch lange. Sind das somit die Gründe, die Frustration schüren, die jetzt die Leute in die Arme der Rechten treiben?
Ja, ich finde, dass man das in Montargis gut spüren konnte. Dieses Gefühl der Unsicherheit und das Thema Sicherheit ist ja eines der Hauptthemen des Rassemblement National. Es war trotzdem gar nicht so einfach, RN-Wähler zu finden, die das auch so klar benennen. Viele haben mir erstmal gesagt, also ich bin da so 2 Stunden rumgelaufen, und viele haben mir erstmal gesagt, sie verstehen, dass die Menschen den RN wählen, aber sie selber tun das nicht. Und irgendwann ist eine ältere Frau zu mir gekommen, die hatte das so ein bisschen beobachtet und hat dann zu mir gesagt, wissen Sie was, ich sag Ihnen mal was, die Leute hier wählen den RN, aber die geben das nicht zu. Aber ich habe dann natürlich trotzdem noch einige gefunden, die es eben ganz offen zugegeben haben. Ein anderes großes Thema, was auch, glaube ich, entscheidend ist für diese Stimmen für den RN, ist der Verlust der Kaufkraft durch die Inflation. Und auch das ist eines der Hauptthemen des Rassemblement National. Das konnte ich vor allem spüren in diesem Dorf Martisay. Und die Bürgermeister in beiden Orten, an denen ich war, haben, die suchen natürlich auch nach Gründen, und die haben auch die vielen Krisen in den letzten Jahren genannt. Also die sagen auch die Ausschreitungen der Gelbwesten, dann der Krieg gegen die Ukraine mit eben diesen Folgen der hohen Inflation. Das seien alles Dinge gewesen, die den Leuten ein großes Gefühl der Unsicherheit vermitteln. Interessant fand ich, dass offenbar auch die Pandemie ihre Spuren hinterlassen hat. Beide Bürgermeister haben unabhängig voneinander gesagt, sie hätten Leute, die in der Pandemie Geld bekommen haben, als sie zu Hause geblieben sind, und die wollen jetzt auch gar nicht mehr arbeiten, die leben lieber von der Sozialhilfe. Die Leute seien auch anspruchsvoller geworden in ihren Erwartungen an Jobs. Also das fand ich so einen ganz interessanten Nebenaspekt auch noch rauszufinden. Ja, und sehr stark ist mir aufgefallen, dass viele Leute sagen, wir haben jetzt alle anderen Parteien schon gehabt, also grob, ja, eher linken Parteien und den Block der Mitte von den Macronisten und die bürgerlich-rechten waren ja auch schon dran. Aber den Rassemblement National, den haben wir noch nie ausprobiert. Und ich glaube, das ist der große Vorteil des RN bei dieser Wahl, dass er genau diese Position hat, dass er noch nie an der Regierung war. Und das ist mir auch klar geworden bei dem, was die Leute mir erzählt haben, der RN hat nicht mehr das Image einer rechtsradikalen Partei. Er ist für viele einfach ganz normal geworden. Es gibt keine Hemmungen und keine Angst mehr, ihn zu wählen, zumindest bei denen, die nicht Migrationshintergrund haben.
Kann gar nicht so schnell mitschreiben, Christiane, wie du mir da spannende Brocken hinwirfst, wo ich gerne nachfragen möchte. Ich bleibe mal kurz beim Realitätscheck, denn du hast ja gerade ganz schön geschildert, alle Parteien sind jetzt nach Meinung vieler Wählerinnen und Wähler, die du gesprochen hast, ausprobiert worden. Jetzt geben wir doch mal dem RN eine Chance, sagen die Leute, mit denen du gesprochen hast. Heißt das, dass möglicherweise dieser riskante Versuch von Macron sogar hinhauen könnte, den RN jetzt mal in die Pflicht zu nehmen und darauf zu hoffen, dass er sich dadurch entzaubert?
Ja, das müssen wir abwarten, ob sich diese These umsetzen lässt. Also da kommt jetzt einfach mal tatsächlich, wie du sagst, die Realität, die politische rein. Und Fakt ist ja, dass der RN stark zurückrudert, seitdem er eine realistische Chance auf die Regierung hat. Zum einen hat Jordan Bardella, der Parteichef, der ja vorgesehen ist als Premierminister, gesagt, wir regieren nur, wenn wir eine absolute Mehrheit haben und unsere Gesetze durchbringen. Also das ist natürlich schon mal etwas, was das Ganze stark einschränkt, weil es nicht so wahrscheinlich ist, dass überhaupt irgendjemand eine absolute Mehrheit bekommt. Und der RN rudert auch zurück bei bestimmten Versprechen. Da geht es dann vor allem um finanzielle Unterstützungen. Er möchte ja die Mehrwertsteuer stark senken auf Energiepreise. Das möchte er erstmal beibehalten. Aber das zweite große Versprechen, die Mehrwertsteuer abzuschaffen auf 100 Produkte des täglichen Bedarfs, da ist Bardella zurückgerudert und hat gesagt, da müssen wir uns erstmal die Staatskassen anschauen, ob das überhaupt geht. Also da muss man eben schauen, tatsächlich, was da rauskommt. A, kommen Sie in die Regierung, B, was setzen Sie um? Und drittens, wenn es in einer Kohabitation wäre, also wenn da immer noch Emmanuel Macron als Präsident wäre, wäre das dann vielleicht auch so, dass der RN sagen könnte, wir konnten ja nichts durchsetzen, weil wir hatten ja immer noch den Präsidenten, der uns blockiert hat. Gebt uns mal bei der nächsten Präsidentschaftswahl dann auch eure Stimmen, dann stellen wir auch den Präsidenten.
Gehen wir nochmal zurück auf die Straße, Christiane. Wie sind die Leute denn drauf? Sind die sauer? Sind die genervt? Sind die ängstlich?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, mit wem man spricht. Also die Angst, das habe ich gerade schon erklärt, mit dieser Unsicherheit, das ist auf alle Fälle da. Genervt sind die schon auch, weil es, glaube ich, auch darum geht, Macron einen Denkzettel zu verpassen. Die Leute sagen viel, alles ist schlechter geworden mit Macron. Macron ist mittlerweile so unbeliebt, dass keiner der Kandidaten seiner Partei mit einem Foto von Macron auf seinem Flyer überhaupt noch Wahlkampf betreiben will. Zu Premierminister Gabriel Attal ist auf der Straße gesagt worden, Macron soll mal seinen Mund halten, wenn er überhaupt haben will, dass seine Leute noch gewählt werden. Deswegen betont der Premierminister auch immer wieder, bei dieser Wahl geht es nicht um den Präsidenten, sondern um die Regierung, die da gewählt wird. Ja, und dann habe ich natürlich auch die getroffen, die Angst haben vor dem Rassemblement National. Und das sind dann vor allem die Menschen, die Migrationshintergrund haben. Ich fand ganz ausdrucksstark einen Spielwarenverkäufer, der afrikanischer Herkunft war und der sich stark sorgt über den möglichen Wahlsieg des Rassemblement National, der gesagt hat, der Rassemblement National spielt mit den Ängsten der Menschen. Also das war auch in der Stadt Montargis, wo eben diese Unruhen stattgefunden haben. Und es ist auch etwas schwer zu benennen, wer genau diese Unruhen verursacht hat. Viele haben gesagt, das ist eine Bande von Gaunern, die aus, so haben sie es ausgedrückt, schwierigen Vierteln kommen. Aber da mischt sich eben viel und die Ängste, klar, sind da und der RN greift das auf. Man hat mir auch erzählt, Jordan Bardella, der Parteichef des RN, war kurz nach den Ausschreitungen in Montargis, ist durch die Straßen gegangen. Ein Friseur hat mir gesagt, der war dann hier und hat gesagt, das ist ja klar, dass das Einwanderer waren, die diese Unruhen verursacht haben. Also ich sage das jetzt mal sinngemäß, weil ich war nicht dabei, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Aber er hätte das wohl damit begründet, dass er gesagt hat, die arabischen Geschäfte sind ja ausgespart worden. Und dieser Friseur, der hat dann zu mir gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein Araber, ich habe, mein Geschäft hat nichts Arabisches und ich bin auch ausgespart worden. Und viele haben zu mir gesagt, das ist Willkür gewesen, wie die Leute da vorgegangen sind. Ja, und dann habe ich eine junge Frau getroffen, deren Familie aus dem Maghreb kommt, die schon vor Generationen eingewandert ist und die gesagt hat, meine Kinder werden nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, wenn der Rassemblement National an die Macht kommt. Also da war auch sehr, sehr viel Angst zu spüren von dieser Seite.
Angst, und ich habe jetzt mehrfach auch aus deinen Erzählungen rausgehört, dass die Leute offenbar Fake News auch aufsitzen, dass sie, wenn sie zum Beispiel sagen, alles ist schlechter geworden, da fühle ich mich erinnert an so manche Debatte in Deutschland, die auch nicht immer so ganz faktenbasiert ist. Sprich, welche Rolle spielen denn so Kampagnen in den sozialen Netzwerken? TikTok ist hier in Deutschland in aller Munde. Prägt auch das diesen Wahlkampf in Frankreich?
Ja, das prägt ihn ganz sicher. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die vielleicht ähnlich ist wie in Deutschland. Aber man muss gar nicht erst in die sozialen Netzwerke reingehen. Es ist auch so, und das haben ja auch viele Leute auf der Straße gesagt, wir kriegen ja jeden Tag über die Medien reingespült, wie viel Unsicherheit hier ist. Und es gibt hier mittlerweile Informationssender, die ihre Hauptnachrichten aufmachen mit irgendeiner Kriminaltat, die vielleicht in anderen Medien in der Rubrik Vermischtes laufen würde. Und ich denke schon, dass das auch zur Stimmung im Land ganz stark beiträgt. Und wie gesagt, das haben mir die Leute auch gesagt. Wir sehen das jeden Tag im Fernseher, wie schlimm es in unserem Land geworden ist. Die Gewalt ist unglaublich eskaliert. Das ist auch etwas, was der Rassemblement National ganz hoch als Thema setzt, obwohl die Statistiken zum Teil eine ganz andere Sprache sprechen. Aber da geht es dann natürlich auch um sehr viele Details und vieles kann man dann auch, ja, ich würde jetzt mal so ganz salopp sagen, drehen und wenden, so wie man es braucht.
Außerhalb Frankreichs sind jetzt die europäischen Partner wahlweise überrascht bis hin dazu, dass sie entsetzt sind über diese total kurzfristige Ankündigung von Emmanuel Macron nach dem desaströsen Abschneiden seiner Liberalen bei der Europawahl, dass er kurzfristig jetzt im Lande Neuwahlen für die Nationalversammlung ausgerufen hat. Wie kommt das beim Wahlvolk, also repräsentativ bei denen, mit denen du gesprochen hast, wie kommt das bei denen an? Freuen die sich, dass sie jetzt gefragt werden oder geht denen das auch zu sehr im Hauruck-Verfahren?
Also es gab am Anfang schon recht viel Empörung darüber, dass Macron die Nationalversammlung aufgelöst hat und viele haben ihm auch den Vorwurf gemacht, dass er das Land damit in die politische Instabilität stürzt. Ich hatte jetzt bei dieser Recherchereise den Eindruck, dass die Menschen vor allem damit beschäftigt sind, sich zurechtzufinden. Also zu gucken, wer will was. Und da muss ich jetzt mal sagen, nachdem ich gerade ein bisschen Medienschelte gemacht habe, da sind die Medien jetzt im Moment wirklich fast vorbildlich, zumindest die meisten. Es wird sehr, sehr viel über die Programme berichtet. Es wird viel verglichen. Ich nehme das als viel stärker wahr als bei allen anderen Wahlen, die ich hier erlebt habe. Es ist auch tatsächlich so, dass eine Studie jetzt vor kurzem belegt hat, hat, dass diese Parlamentswahl ist, dass er das Ereignis ist, das am stärksten von den französischen Medien abgebildet wird in den letzten 10 Jahren. Das heißt also auch mehr als die letzte Präsidentschaftswahl. Und das ist für eine Parlamentswahl sehr außergewöhnlich, weil die ja meistens doch im Schatten der Präsidentschaftswahl steht. Mein Eindruck ist trotzdem, auf der einen Seite, viele versuchen sich da zurechtzufinden, sind auch so ein bisschen verloren und sagen, ja, aber die Experten sagen doch bei allen Programmen, das haut nicht hin und unsere Staatsverschuldung ist so hoch. Es gibt auch viele, die sagen, wir wissen überhaupt nicht mehr, wen wir wählen sollen. Und auf der anderen Seite war mein Eindruck auch, dass viele sich schon entschieden haben, bevor sie sich genau mit den Programmen auseinandersetzen und einfach sagen, wir wollen jetzt einen Wechsel haben, wir wollen ganz was Neues haben. Und das ist eben das, was dem Rassemblement National unheimlich in die Hände spielt.
Eine Frage, eigentlich habe ich noch zwei, aber ich versuche es jetzt erstmal nur mit einer angesichts der Zeit. Nach dem Sonntag ist dann vor dem Sonntag, sprich wir gehen in eine Stichwahl 2 Wochen später. Kannst du Stand heute Donnerstagnachmittag sagen, wo stehen wir am Montagmorgen? Sind da schon, was wird sich da möglicherweise schon ablesen lassen oder ist das jetzt pure Kristallkugel?
Ein bisschen ist es Kristallkugel. Das hat einfach damit zu tun, dass es ein etwas kompliziertes Wahlsystem hier ist. Wir haben ja, du hast es schon gesagt, 2 Wahlgänge und im ersten treten jetzt in diesen 577 Wahlkreisen über 4000 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Also da kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, Vorhersagen zu treffen, denn das kommt dann auch bei diesen, es wird hier immer gesagt, es sind wie 577 kleine Präsidentschaftswahlen. Es kommt dann aber im Wahlkreis selber sehr stark darauf an, wie gut sind die Kandidatinnen und Kandidaten lokal bekannt und lokal verankert. Aber Umfragen sagen auf alle Fälle dem Rassemblement National ein sehr starkes Abschneiden voraus. Dann mit etwas Abstand dahinter an zweiter Stelle dem linken Wahlbündnis Neue Volksfront und dann ganz relativ abgeschlagen eigentlich erst das Lager der Macronisten. Ja, und dann muss man gucken, also wie viele, bei den Macronisten ist zum Beispiel gar nicht klar, wie viele überhaupt in die Stichwahl kommen. Und dann werden wir am Montagmorgen oder am Sonntagabend oder spät wissen, wie sieht die neue Lage aus. Und dann kann man vielleicht ein bisschen mehr vorhersagen, was ergibt sich daraus für den zweiten Wahlgang.
Dankeschön, Christiane Kess. Das war aus dem Vollen geschöpft und sehr, sehr spannend. Danke dir.
Gerne.
Also ein bisschen ein merkwürdiger Anblick, aber das Schöne am Radio ist, dass du das nicht mitkriegst.
Denkste. Klaus Remme, unser Europakorrespondent, sitzt mitten in der großen Pressehalle des Berlaymont-Gebäudes unter einem Regenschirm, eigentlich einem Sonnenschirm, damit der Korrespondent seinen Computerbildschirm noch erkennen kann.
Ich mach mal ein Bild, schick's dir gleich. Ja.
Dürfen wir das veröffentlichen?
Ja, darfst du.
Okay, habe ich dann doch nicht gemacht, aber Klaus hat mir wirklich 2 Bilder seines Regenschirms geschickt. 1 von vorne, 1 von hinten. Und da sage also noch einer, Radio erzeuge keine Bilder im Kopf. Jetzt gibt es zu den Bildern noch ein paar Namen, denn an diesem Donnerstag treffen die 27 Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel in Brüssel zusammen. Thema: die neue Führungsspitze von Kommission und Rat nach der Europawahl. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen trocken, da steckt aber wieder mal viel Drama drin und da weiht uns Klaus jetzt ein in den kommenden Minuten. Wir sprechen über die bisherige und wohl künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, über den designierten Ratspräsidenten Antonio Costa aus Portugal und die wohl nächste Außenbeauftragte Kaja Kallas aus Estland. Klaus, was ist von diesem neuen Führungstrio zu erwarten?
Also ich glaube, es wird ein Trio, das einen starken Kontrast bildet zum Trio der vergangenen 5 Jahre. Und das verwundert ja zunächst, denn die mit Abstand wichtigste Position, die spricht eher für Kontinuität. Ursula von der Leyen geht in eine zweite Amtszeit. Ich sage das jetzt also praktisch als fait accompli. Wir kommen da ja vielleicht zu. Ich sehe nämlich hier in den nächsten Stunden keine Überraschung, die diese Einigung, die ausgehandelt wurde, aushebelt. Aber dann gibt es eben 2 Positionen, die verändert werden. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass in den vergangenen Jahren Charles Michel und Ursula von der Leyen nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet haben. Da handelte es sich um eine Arbeitsbeziehung, die wirklich nicht von Kooperation, sondern von Rivalität und persönlichen Machtspielchen gekennzeichnet war. Das wird mit Antonio Costa glaube ich, anders. Der Portugiese ist bekannt und die portugiesische Ratspräsidentschaft liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Da haben Ursula von der Leyen und er als Regierungschef, er ist es ja nicht mehr, eng miteinander zusammengearbeitet. Gestern hieß es noch einmal im Gespräch mit ranghohen Kommissionsbeamten. Man habe sehr gut in Erinnerung, dass Costa ein Mann war, der sich nicht nur über den Dingen bewegte, sondern wusste, von was man redet, der auf Augenhöhe war, wenn es um fachliche Details einzelner Dossiers ging, der genau wusste, wie es im Rat der Botschafter stand, wo die Zeichen auf grün standen und wo auf rot, weil irgendeine Seite blockierte. Soweit der Ratspräsident, der ja eigentlich, das muss man vielleicht nochmal sagen, dessen Aufgaben so die Koordination im Kreis der Staats- und Regierungschefs ist. Und noch kurz ein Blick auf Kaya Kallas, natürlich eine ganz andere Persönlichkeit als Josep Borrell, der Spanier, Außenbeauftragter in den vergangenen Jahren. Kaya Kallas mit einem Profil, das dezidiert kontra Russland geprägt ist. Nicht verwunderlich, aus dem Baltikum spannend mit dieser Kriegserfahrung. Also insgesamt, glaube ich, ein Trio, von dem wir viel hören werden.
Nun hatte ja die Europäische Volkspartei, das sind die Konservativen im Europäischen Parlament, die hatten anfangs gemoppert, genau über dieses Personaltrio, das jetzt so kommt. Dann wurde das Ganze jetzt wieder vertagt auf heute. Da hätte man ja schon vor 2 Wochen haben können, als sich die Staats- und Regierungschefs direkt nach der Wahl getroffen haben. War das alles umsonst und hat das nicht eigentlich doch wieder dem Ruf Brüssels als Hinterzimmerunion bedient?
Ich finde eigentlich nicht. Als die Staats- und Regierungschefs sich trafen zum informellen Gipfel kurz nach der Wahl, und wir sind ja heute erst, was haben wir, den 27., am 9. wurde gewählt, also es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Zeit verstrichen seit der Wahl und das Personalpaket steht, aber an diesem Montag nach der Wahl, also eine gute Woche danach, kam man zusammen zu Sondierungen. Das war immer klar. Es war sogar formal klar, dass an dem Abend keine Entscheidung fallen würde, denn dazu war dieser informelle Gipfel gar nicht berechtigt. Es war immer klar, bei diesem Gipfel heute Morgen wird eine Entscheidung über das Paket getroffen und auch ein Beschluss erzielt. Würde dieser Gipfel heute hier und morgen scheitern, dann würde ich sagen, ja, da läuft was auf dem Ruder. Womit die wenigsten gerechnet hatten, ist, dass es konfrontativ wurde am Montag nach der Wahl, weil die Konservativen, die EPP oder auf Deutsch die Europäische Volkspartei, die EVP, ihren Wahlsieg so interpretierte, dass sie mehr vom Kuchen haben wollte als in den vergangenen 5 Jahren. Gerade der kroatische Premier Babra hat das sehr deutlich gemacht, als er sagte, wir haben Stimmen gewonnen, die anderen haben Stimmen verloren. Warum sollten wir die Posten jetzt so verteilen wie in den letzten 5 Jahren? Da muss sich unser Sieg irgendwie ausdrücken und hat dann versucht, ein bisschen mehr Gewicht zu bekommen. Das ist schiefgegangen. Die Sozialdemokraten sind da stur geblieben und wir wissen seit vorgestern, dass die EPP da, die EVP da klein beigegeben hat. Klein in Anführungsstrichen, denn durch das Amt der Kommissionspräsidentin ist sie natürlich und auch zu Recht stark präsentiert.
Lass uns auf einen vierten Namen noch mal kommen, nämlich den der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die ja schon vor der Europawahl war ihr Name in aller Munde. Können wir auch gleich noch mal drüber sprechen, warum. Jetzt ging es aber konkret darum, dass sie mehr mitreden will beim künftigen Personal an der EU-Führungsspitze. Worum geht's der Italienerin da?
Na, ich glaube, sie sieht sich auch zurecht als Wahlsiegerin nach diesem 9. Juni bei den Europawahlen. Ihre Fraktion, die Fratelli d'Italia, die sind sehr, sehr stark, haben zugelegt innerhalb der politischen Gruppe der EKR. Das ist, sagen wir mal, ein Schritt weiter rechts als die Christdemokraten, in denen auch die Union organisiert ist. Und sie sagt, ich bin der Meinung, das muss sich ausdrücken in den Machtstrukturen. Und natürlich war sie nicht einverstanden damit, dass das Personalpaket, das jetzt gefunden wurde, ohne sie ausgehandelt worden ist, nämlich durch eine Mehrheit, der sie eigentlich nur zuschauen kann. Wir haben ja über die vergangenen Wochen auch schon vor der Wahl darüber spekuliert, wie würde denn demnächst eine Mehrheit für Ursula von der Leyen im Parlament aussehen? Ist sie möglicherweise gezwungen, auf die Rechten, auf dem rechteren Spektrum zuzugehen, um da Stimmen zu suchen? im Moment sieht es so aus, dass eben diese drei Gruppen, von denen auch Olaf Scholz gesprochen hat, ungefähr 400 Sitze ausmachen. Die absolute Mehrheit ist 361. Die Zahl der Abweichler im Europäischen Parlament traditionell hoch. Also es klingt klarer, als es ist. Ursula von der Leyen ist, glaube ich, gut beraten, hier nach weiteren Stimmen zu suchen. Aber Giorgia Meloni, glaube ich, pokert hier. Sie weiß, noch kann sie eine solche Abmachung mit von der Leyen gar nicht treffen. Sie ist ja noch nicht mal nominiert. Und sie würde, glaube ich, auch Konzessionen zum Beispiel an Meloni entweder gar nicht erst öffentlich machen oder wenn, dann erst nach der Wahl auf sie zugehen. Wichtig ist für heute und morgen, dass die Atmosphäre nicht vergiftet wird. Giorgia Meloni hat beim informellen Gipfel deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie not amused war, dass das Ganze hier ohne sie praktisch über die Bühne gehen sollte. Und deswegen hat man heute auch schon aus der EVP Stimmen gehört, die versuchten hier gut Wetter zu machen. Etwa Donald Tusk, der Konservative, sagte eben:
No one respects Prime Minister Giorgia Meloni and it more than I do, really. Sometimes we need a specific political platforms to ease the process.
Also niemand bewundert Giorgia Meloni mehr als ich, sagte Donald Tusk. Aber manchmal gibt es Situationen, da muss man einfach eine Einigung auf den Weg bringen, so formulierte er es. Und Karl Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, er klang ganz ähnlich.
Ich glaube, es ist wichtig, gerade auch Italien, gerade auch die italienische Premierministerin gut einzubinden in diesen Verhandlungsprozess. Giorgia Meloni ist eine Premierministerin, die sehr viele gute Initiativen gesetzt hat für die Europäische Union, für die Sicherheit an unseren Außengrenzen. Für Österreich ist sie eine wichtige Partnerin.
Also Barbara, du hörst die Flötentöne da. Da wird versucht, die Giorgia Meloni zu besänftigen. Ob das ausreichen wird, das wage ich zu bezweifeln. Viele spekulieren darüber, dass Italien in der Machtstruktur der Kommission einen Platz sucht, zum Beispiel einen Vizepräsidenten der Kommission, aber spruchreif ist das bei weitem nicht.
Dann schauen wir noch mal, blicken wir noch ein bisschen voraus, auch wenn wir heute und morgen jetzt noch auf der Gipfelebene sind, aber danach, direkt danach, wird ja das Europäische Parlament zum wichtigsten Player. Und du hast es schon hier und da auch schon mit ein paar Zahlen untermalt. Ursula von der Leyen kann wahrscheinlich auf eine stabile Mehrheit hoffen, damit sie die Mehrheit unter den Parlamentariern bekommt. Aber so ganz sicher ist das eben nicht. Kann es doch noch mal sein, dass sie da jetzt auf Meloni zugeht und sagt, ich biete dir das und das an und dafür habe ich die Mehrheit sicher, wenn irgendwas wackelt im Parlament?
Also nehmen wir an, das geht heute und morgen hier glatt über die Bühne und Ursula von der Leyen wird nominiert. Dann erfolgt ja die Wahl im Europäischen Parlament nicht direkt danach, sondern frühestens am 18. Juli. Das heißt, entsteht ein Zeitfenster, das Ursula von der Leyen nutzen wird, um mit den politischen Gruppen zu sprechen. Da werden Erwartungen formuliert von Seiten der Parteien. Sie wird antworten und wird sagen, da und da gehe ich mit, hier will ich einen Schwerpunkt setzen. Und das alles wird passieren und dann wird sich abzeichnen, ob es für sie günstiger ist, zum Beispiel mit den Grünen zu sprechen, weil sie da Schnittmengen sieht, die sie für die nächsten 5 Jahre als produktiv erkennt. Und sie sagt, die zusätzlichen Stimmen aus der Grünen-Fraktion, die sind für mich wichtiger, als wenn ich beispielsweise auf Giorgia Meloni im rechten Spektrum und mich über Themen wie Migration oder wie Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswende unterhalte und da vielleicht eine Schnittmenge herstelle. Zweite Option ist gefährlich, weil sie mit einem hohen Preis verbunden wäre. Würde diese Zusammenarbeit, möglicherweise gar Absprachen mit den Rechten, öffentlich werden, dann haben Sozialdemokraten, auch Liberale, bereits angekündigt, dass sie dann nicht bereit wären, in diesem informellen Bündnis, das zurzeit noch existiert, mitzuarbeiten. Ich sage das so, als wenn ich über Fraktionen im Bundestag sprechen würde. Das alles ist ein weitaus unkalkulierbareres Spiel hier im Europäischen Parlament. Da muss man mitunter nicht nur auf Parteien der einzelnen Länder schauen, sondern sogar auf Abgeordnete. Von der Leyen ist der Ansicht, ja, ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, die Fratelli d'Italia sind ab jetzt meine besten Freunde, sondern ich schaue mir das an, Abgeordneter zu Abgeordneter, Stimme für Stimme. Ich habe ja schon 3 große Gruppen unter ein Dach gebracht. Das letzte Mal haben 13% dieser 3 Gruppen nicht für sie gestimmt. Das wäre diesmal zu viel, aber es ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, unmöglich, noch 10, 20, 25 Stimmen zu finden, auf der einen oder auf der anderen Seite, um sich halbwegs sicher zu sein. Denn das ist interessant im Europäischen Parlament, Barbara, du musst dir sicher sein. Du hast nur einen Wahlgang. Hast du die absolute Mehrheit nicht, dann bist du Rentnerin. Dann bist du Geschichte. Dann muss jemand Neues nominiert werden im Europäischen Rat. Und Ursula von der Leyen kann ganz, ganz andere Zukunftspläne schmieden.
Okay, Klaus, danke für diese Ausführung. Eine letzte Frage, eine letzte Einschätzung von dir möchte ich gerne noch nachfragen, weil uns das in all den Wochen vor der Europawahl so beschäftigt hat. Und es klingt jetzt aus fast jedem Satz deiner Worte auch heraus. Wie sehr können oder werden die Rechten im Europaparlament künftig die Dinge beeinflussen?
Naja, die Rechten ist natürlich ein weites Feld.
Sammelbecken, ja.
Ich habe schon vor ein paar Minuten gesagt, der Rechtsruck, der insbesondere in einzelnen Ländern sehr, sehr stark war, aber insgesamt eben auch zu einer Rechtsverlagerung im Europäischen Parlament geführt hat, der sollte ja nach demokratischen Grundsätzen irgendwo seinen Ausdruck finden. Ja, also wo geht rechts los? Natürlich ist die EVP mit der Union eine konservative Kraft. Und natürlich hat sie Stimmen gewonnen. Anders als die Grünen, anders als die Liberalen, anders als die Sozialdemokraten. Da ist es doch nur richtig, dass die Belange, für die sie sich eingesetzt haben, zum Beispiel die Tatsache, dass man in den nächsten Jahren vielleicht etwas weniger auf neue Spitzen beim sogenannten Green Deal, dem Klimaschutzprogramm, schaut und etwas mehr darauf, dass man im Wettbewerb zwischen China und den Vereinigten Staaten besteht. Es muss kein krasser, klarer Gegensatz sein, diese beiden Positionen, aber innerhalb der Union wird wirklich verlangt, dass es hier einen Schwerpunkt gibt auf Wettbewerbsfähigkeit. Migrationspolitik ist ein zweites Beispiel, wo durchaus sein könnte, dass rechte Parteien wie die von Giorgia Meloni, ich habe darüber gesprochen, hier mehr Wirkung bekommen. Was darüber hinaus, wenn wir noch weiter nach rechts schauen, passiert, da ist im Moment wirklich alles offen. Denn in den beiden Fraktionen EKR und den ganz Rechten der ID-Fraktion, wo die AfD mal Mitglied war und dann wegen zu radikaler Ansichten rausgeschmissen wurde. Was da passiert, ist völlig offen, denn da streiten sich gerade große Parteienfamilien. Da ist von Neugründungen die Rede und da muss man sehen, wie sich dieses Spektrum, das ja nicht die Mehrheit bildet, am Ende zurechtschüttelt.
Genug geredet für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Stefan Heinlein. Wie immer freuen wir uns beide über Post und Kommentare an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.